Ja, wenn man da vorne so sitzt und wartet, bis man endlich dran ist, dann ist da so ein bisschen Aufregung da, vielleicht auch Angst, vielleicht. Und dann saß ich da vorne und dachte mir, David, vor was hast du eigentlich? Angst, Aufregung. Der König selbst nennt dich dein Kind, er ist doch schon da, er war doch schon da, bevor du da bist. Und ist das kleine Ermutigung für euch, egal wo ihr über Christus sprecht, er ist doch da, wir brauchen uns dann nicht befürchten. Ja, wer hat euch jetzt diese kurze Ermutigung erzählt und wird die nächsten halbe Stunde euch die Ohren zureden? Ja, wer bin ich? Mein Name ist David Waltert, ich gehe seit 6 Jahren in diese Christusgemeinde, bin seit 6 Jahren gläubiger Christ und studiere aktuell an der Liebenzeller Hochschule Theologie, evangelische Theologie. Magda ist nicht meine Dozentin, ich werde aber an ihre Predigt anknüpfen. Manche Sachen sind vielleicht gleich, ich habe sie nicht mehr nachgehört, ich hatte keine Zeit. Hebräisch ist dann doch viel Aufwand. Und ja, das zu dem, wer ich bin. Wie kam ich hier hoch? Kommt ja nicht einfach so hier jemand hoch. Ja, wir müssen dafür ein bisschen in der Zeit reisen, und zwar einige Jahre in meine Vergangenheit, also auch irgendwo in eure, weil ihr seid ja auch damals da gewesen, in irgendeiner Art. Als ich damals in der Schule saß, in der 8. Klasse, hatten wir irgendwann das Thema Reformation. Das hat man in der Schule so ganz normalerweise eigentlich immer. Und ich war damals nicht wirklich christlich, bin katholisch getauft als Kind und dachte mir so, na okay, es gibt halt irgendwie katholisch Unterricht und evangelisch Unterricht. Keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Und ich saß da und der Lehrer im Geschichtsunterricht erzählt was von der Kirche und fand es mal interessant. Dann hat er so erzählt, die Katholiken, da gibt es so Ablassbriefe und man kann sogar Briefe kaufen für ungeborene Kinder, dass die nicht ins Fegefeuer kommen oder nicht so lang. Und ich so, okay, krass, abgespaced. Und dann kam irgendwann dieser Luther und der war dann der Coole und der hat dann gesagt, hey, das gibt's gar nicht in der Bibel, das braucht ihr gar nicht. Und dann war es okay, cool, also dann gehe ich doch zu Luther, weil der ist echt cool. Und der hat die Bibel verstanden und dann saß ich aber trotzdem da und dachte mir, naja, die Geschichte ging ja weiter. Irgendwie, ja, bis heute noch manche Katholiken, was mit denen los? Haben die es irgendwie nicht verstanden? Wenn sogar der kleine David versteht, dann müssen es ja die anderen irgendwie auch verstehen. Und dann saß ich da und habe mich die Frage gestellt, bis heute, und frage mich das immer noch ab und zu und habe einen langen Prozess hinter mir, wie es denn sein kann, dass es verschiedene Konfessionen gibt, und wie das mit Einheit zusammenpasst. Ja, vor 2 Wochen, hat Magda gepredigt, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, also so kurze Vergangenheit. Und Magda meinte, ja, wie kannst du das umsetzen, wie kannst du der Berufung würdig leben, war, glaube ich, dein Wortsatz. Und ich dachte mir, was kann ich denn zur Einheit beitragen, wie kann ich in Einheit leben? Muss ich jetzt so eine Organisation gründen, Einheit für Christen? Und darunter steht dann David Waltert. Oder geht es irgendwie anders? Saß ich da und dachte, ach, ich fände es echt cool, darüber mal zu predigen. Das wäre echt richtig schön. Und dann kam Sonntagabend eine Mail, die ich aber erst Montagmorgen in der Vorlesung gelesen habe. Und dann stand da drin, hallo David, möchtest du denn in 2 Wochen predigen? Und ich dachte mir, ah ja, nett. Nicht mal das Gebet gesprochen und schon hat es der Herr gehört. Und kam auch schon die Anfrage und ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Ganz kurz war ich schon skeptisch. Dann dachte ich, okay, Jesus, alles klar, dann mache ich's. Gefragt, welches Thema gibt's? 3. So, okay, alles klar, suche ich mir eins aus. Was hat mich eigentlich letzte Zeit beschäftigt seit 2 Jahren? Na, alles Mögliche. Aber vor allem andere Christen. Wie gehen wir eigentlich mit anderen Christen um? Also hier sind ganz viele. Wow, der Raum ist richtig voll. Sehr schön. Kommt nächste Woche auch. Aber wie gehen wir mit anderen Christen um, die vielleicht nicht hier sind, die vielleicht sich in anderen Kirche treffen, die vielleicht anders glauben? Und ich habe mich das 2 Jahre lang gefragt und möchte euch in diesen Prozess heute mit hineinnehmen, wie man christliche Einheit leben kann. Dafür auch die erste Folie gerne. Genau. Und der Titel der heutigen Predigt, ich habe ihn mal christliche Einheit möglich oder doch bereits gescheitert genannt. Ja, nachdem ich erklärt habe, wer ich bin, wie ich hier hochkam, wollen wir mal erklären, warum Einheit überhaupt relevant ist. Ich meine, man kann sich auch fragen, hey David, also du kannst auch wieder gehen, weil wir haben hier unseren Kreis und es ist schön und nett und die anderen Christen haben ihren Kreis und das ist auch schön und nett. Und solange wir uns nicht in die Quere kommen, haben wir doch alle unsere Ruhe. Ist doch plausibel, ist doch am einfachsten, oder? Also ich fände es am einfachsten. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Ich habe mich hingesetzt und gedacht, David, was willst du der Gemeinde eigentlich sagen? Und ich kam auf einige Gedanken. Heute darf ich 3 mit euch teilen vor der Erklärung. Es kommen noch viele andere. Der erste Gedanke war, ich glaube, sich mit anderen Christen, auch in anderen Konfessionen zu beschäftigen, mit anderen Lehransätzen, lohnt sich, weil es gegen geistliche Arroganz hilft, gegen geistlichen Stolz. Im Studium haben wir einen Dozenten, den ich sehr mag, der uns auch mag. Und er meinte, der geistliche Stolz ist das Ende oder der Fall eines jeden Theologen, auch eines jeden Christen. Ich dachte mir, krass, steile Aussage. Aber irgendwo stimmt es ja doch. Geistlicher Stolz zu meinen, ich habe es verstanden und ihr nicht, das ist schade, weil dann bin ich halt alleine in meiner Kirche und bin halt alleine über die Einheit. Wir sind eins, ich bin eins. Das wäre schade. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, mit anderen sich auseinanderzusetzen, weil geistlicher Stolz Einheit sehr viel schadet. Ich glaube, dass zu meinen, ich habe alles verstanden und andere nicht, die müssen es erst noch verstehen, weil die sind halt falsch, vor allem Konfessionen, die seit 2000 Jahren existieren, finde ich fragwürdig. Einmal der Punkt. Der andere, da müsst ihr euch wieder mit Nein nehmen, nach Liebenzell, schöner Ort, kommt gern vorbei. Da haben wir eine Vorlesung normalerweise, jede Woche, ganz viele. Und einmal hat ein Kumpel aus meinem Studiengang eine kleine Mini-Predigt gehalten über die Bekehrung des Paulus. Paulus, der früher, also einen anderen Namen eigentlich noch hat, Saulus, der hat die Christen verfolgt. Und Jesus begegnet ihm und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ja, aber Paulus hat doch gar nicht, also Jesus verfolgt. Also Paulus, Saulus, ich benutze das jetzt mal abwechselnd einfach. Er hat doch die Gemeinde verfolgt. Aber irgendwie fand es Jesus, mal ganz salopp gesagt, ganz so cool, dass Paulus die Christen verfolgt und irgendwo dem Leib Schaden zufügt. Dann dachte ich mir, Jesus, wenn du äußere Verfolgung schon nicht so super findest, wenn Christen verfolgt werden, wie gehst du dann mit innerer Zerrüttung um? Wie schlimm findest du es dann, wenn Christen innerhalb des Leibes sich mit dem schärfsten Schwert, was wir haben, die Bibel, selber Ohren abschneiden und vielleicht auch Beine oder alles Mögliche damit machen, aber mit Einheit dann doch es schwierig haben? Und der letzte Punkt, der führt uns auch schon zum ersten Bibelvers. Der steht in Johannes 17, die Verse 20 bis 21. Ich lese sie gern vor aus Luther 2017. Ich habe die gefunden. Da heißt es, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, der eine oder andere kennt diese Stelle. Sie kommt aus dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus, wo er nochmal so die wichtigsten Anliegen an seinen Vater richtet und sagt, hey, das ist echt wichtig. Und was mir aufgefallen ist, ist das hier. Es ist rot untermalt, ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe untermalt, dass sie alle eins seien. Darum betet Jesus. Und ich glaube, wenn Jesus darum betet, ganz am Ende, dann wird es, glaube ich, nicht so unwichtig sein. Dann wird es auch kein Selbstläufer sein. Dann ist es nicht irgendwas, was einfach so halt da ist und dann muss man dafür nichts zu beitragen. Das geht von ganz allein, dass die Christen sich immer gut verstehen. Also bei uns gibt es nie Streit. Ich habe das noch nie erlebt bei Christen, dass es Streit gibt wegen irgendwas. Also, keine Ahnung. Aber irgendwie wirft dann, wenn man ganz ehrlich ist, dieses Gebet auch einige Fragen auf. Vor allem, wenn man sich auf die Geschichte der Christenheit, die seit 2000 Jahren in der Form existiert, mal betrachtet. Da gibt es zum Beispiel die Frage, ob dieser Wunsch nicht gescheitert ist, anhand dieser Dinge. Die Bilder sind von ChatGPT, deswegen sehen die alle sehr ähnlich aus, außer das letzte, weil man kann bei ChatGPT nur 3 Bilder generieren lassen, außer man zahlt, was ich nicht mache. Und ich habe halt leider aus Versehen einmal die gleiche Konfession zweimal geschrieben, deswegen habe ich fürs dritte ein Bild von Google nehmen müssen. Tut mir leid. Ja, so ehrlich bin ich da. Genau, wenn wir in die Geschichte reinschauen, dann sehen wir, hey, vor 1000 Jahren, da gab es eine Riesenspaltung zwischen katholischen, orthodoxen Christen. Das sind für manche komische Begriffe, also orthodox ist griechisch und heißt rechtgläubig. Bisschen gemein, dass sie sich selbst so nennen und die anderen das nicht dürfen. Und da gibt es halt noch die Katholiken. Die einen sind im Westen, die anderen im Osten. Die haben sich gestritten wegen dem Glaubensbekenntnis und wegen ein paar kleinen, also wir sagen Kleinigkeiten, für die waren es halt richtig große Sachen. Und die haben sich gestritten und geteilt. Also hatten wir auf einmal 2 Kirchen. Es gab davor schon kleine Zerrüttungen, aber die würden den Rahmen sprengen. Gehen wir weiter, 500 Jahre später, da steht katholisch und protestantisch. Dann haben wir auf einmal den Martin Luther, von dem ich euch erzählt habe. Der wurde rausgeworfen aus der Kirche, weil der Papst mochte ihn irgendwie nicht. Sagt, hey, raus mit dir, und dann musste er gehen, obwohl er es nicht wollte. Wir haben wieder eine neue Kirche. Und jetzt fragt man sich, ja, also warte, jetzt haben wir 3. Aber wir wollten noch, also Jesus wollte eine haben. Und dann gehen wir weiter. Und dann sehen wir diese 2 Herren, also links ist Luther und rechts ist Zwingli. Zwingli ist sehr unbekannt. Die hatten auch nochmal, also das soll sinnbildlich stehen für die Zerrüttung innerhalb der evangelischen oder protestantischen Kreise. Wenn man sich dies so anschaut, dann kann man sich ja schon fragen, ist das Gebet Jesu gescheitert an der Fehlhaftigkeit des Menschen? An der Unzulänglichkeit von uns? Sind wir der Grund, weswegen Jesu Gebet gescheitert ist? Die Frage kann man sich stellen und die stellen wir uns heute. Zu Beginn, was bedeutet Einheit eigentlich? Komisches Wort. Ja, im Wörterbuch, was ich mal gefunden habe im Internet, da heißt es, die Qualität oder Zustand, sei von irgendwas, nicht vielfältig zu sein. Gelesen, dachte, okay, also können wir uns dann halt eine von den drei Kirchen aussuchen und dann müssen wir halt alle in die eine. Also ich fände Christusgemeinde cool, das heißt, wir machen überall, werden alle Christusgemeinde. Dann ist das Problem gelöst, laut dem Wörterbuch. Aber die erinnern mich irgendwie mehr an diese Karnevalstruppe. Also die waren diesen Sommer echt gut, die letzten Jahre ging da nicht so viel. Die sind zwar auch nicht vielfältig, also doch, die Menschen schon, aber die haben alles gleiche Trikot. Also es ist einfach so übergestülpt, so alles ist einfach, also der Bezug ist aufs Trikot. Es ist für mich mehr einheitlich. Also es ist halt, alle haben das gleiche Trikot übergestülpt, so, aber ob die jetzt wirklich als Einheit agieren, das sieht man halt nicht immer. Also schon länger, also doch, diesen Sommer schon. Da will ich ehrlich sein. Da wir Christen aber noch ein besseres Wörterbuch haben als das, was wir sonst in der Welt finden, nämlich die Bibel, wollen wir da auch mal reinschauen. Das Einheitsbild der Bibel, da finden wir was in Römer 12, Vers 4. Ich kann ja auch da lesen, keine Brille. Das Einheitsbild der Bibel, das steht in Römer 12, Vers 4 bis 5. Der Römerbrief von Paulus verfasst an die Gemeinde in Rom. Ganz am Ende, ungefähr ganz am Ende, gibt noch ein paar Kapitel, schreibt er, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, sind wir, die vielen, ein Leib von Christus. Aber untereinander ist eines des anderen, einer des anderen Glied. Also irgendwie ja doch ganz anders als das vom Wörterbuch. Oder geht ihr soweit mit? Ein paar Nicken. Genau, ja. Amen bleibt heute aus, leider. Nein, nicht schlimm. Das kommt zum Schluss. Genau, also ein Leib und ganz viele Glieder. Das habt ihr bei Magda bereits gehört. Das ist für euch vielleicht nichts Neues. Aber bei so einem Glied, also meine Hand, die sieht meinem Fuß zwar ähnlich, aber die ist ja nicht gleich. Die hat eine andere Aufgabe. Und die sieht manche Dinge auch ganz anders. Also mein Fuß benutzt den Fußball viel besser als meine Hand, kann ich euch garantieren. Und mein Kopf benutzt den Fußball ganz schlecht, um bei der Fußballmannschaft zu bleiben. Und trotzdem bildet es irgendwie eine Einheit. Und das ist total schwierig, weil es ja komplett konträr ist zu der Beschreibung des Wörterbuchs und damit sicherlich viel herausfordernder. Ich glaube, alle in eine Kirche reinzustecken und zu sagen, so, ihr glaubt jetzt, einfach so, dann haben wir Einheit. Ja, das wäre mit Gewalt irgendwo schon möglich. Aber dass man sagt, hey, wir Christen finden Gewalt nicht immer so toll, wird dann doch ein bisschen schwierig. Also wie schaffen wir es denn dann, Einheit zu leben? Gibt es die nicht? Und dann kann man sich auch die nächste Frage stellen. Ja, David, wie weit geht Einheit? Soll ich mit dem wirklich Einheit leben? Also der glaubt ganz anders als ich. Und die Frage, mit wem kann und will ich überhaupt Einheit leben? Und was ist dafür eigentlich relevant? Weil ich die Frage allein nicht beantworten will oder schon eine Antwort hier stehen habe, möchte ich sie mit euch beantworten. Cool. Und jetzt dürft ihr auf Menti gehen, weil Menti ist pädagogisch sehr wertvoll. Das gab es die letzten Wochen, heute auch. Kennt gern diesen Code ein und schreibt mal richtig rein, was für Einheit relevant ist. Was braucht es dafür? Also einfach Liebessachen schreiben. Wäre echt cool. Genau, das kann dann auch dann angezeigt werden da. Also wenn es klappt, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Na, überlegt es euch, ich überlege auch. Ah, perfekt, danke. Nun, da haben wir ganz viele Sachen. Ich lese mal so ein paar vor. Ich glaube, die dicksten Wörter sind die, die am meisten genannt werden. Liebe, super, sehr schön. Verständnis, haben wir Jesus. Jesus kann gern auch so groß sein wie die Liebe. Haben wir Demut, mal was Kleines. Ein Herr, gemeinsame Grundlage, gemeinsamer Fokus, Kompromisse, gleicher Gott, andere akzeptieren. Wertschätzung, Freundschaft, ist nett. Biblische Grundlage, Bibeltreue, Bibel als Grundlage, Glaube, Mitgefühl, heilsrelevante Fragen, Fokus auf Jesus. Also ganz, ganz verschiedene Antworten. Finde ich gut. Danke. Das reicht. Wir können gern zurück zur PowerPoint. Genau, vielen Dank an die Technik, dass das heute, also es ging echt voll gut, weil ich habe meine Menti mitgebracht und ich wusste nicht, wie das geht, und haben wir einfach ein Neues gemacht. Vielen Dank. Genau, ihr habt ganz verschiedene Antworten geliefert. Grundlage, Freundschaft, Jesus, Liebe, Kompromisse. Da ich nicht auf alle eingehen kann, werde ich heute einfach mal die vorgeben, die ich mir rausgefunden habe. Und die habe ich in Johannes 1, Vers 12 gefunden. Da heißt es, alle, die an Jesus Christus glauben oder seinen Namen annahmen, haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Mal ganz frei übersetzt. Ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen. Das heißt, alle, die das gleiche Fundament haben, alle, die Kinder Gottes sind, die ihn als Herrn und Gott anerkennen, die haben das gleiche Fundament. Wie bei einer Familie. Also ich habe keine Geschwister. Ich glaube, hier haben sehr, sehr viele Geschwister. Ich habe jetzt kein Familienbild mitgebracht, weil hier sind ganz viele Familien. Das heißt, ihr könnt es euch besser vorstellen. Ihr habt Geschwister oder Eltern, habt ihr, glaube ich, auch. Und egal, was ihr macht, egal, wie zerrüttet ihr seid in euren Familien, egal, wie viel Abneigung und Hass da ist oder auch das Gegenteil, ihr werdet immer eine Familie sein. Also da kann man nichts dran ändern. Deswegen werde ich immer das Kind von meinen Eltern sein und ihr von euren. Und ihr habt eure Geschwister. Daran kann man nichts ändern, an dieser familiären Einheit, die vielleicht auf dem Papier auf jeden Fall mal da ist. Egal, wie sehr wir uns das manchmal wünschen, zu sagen, hey, mit der Familie, also da muss ich echt raus. Aber das geht nicht. Also klar, heiraten ist das eine, aber irgendwann ist man trotzdem noch das Kind von seinen Eltern. Wenn man sich das so überlegt, dann merkt man, ja, klingt logisch, nett. Aber wenn man es weiterspinnt, dann merkt man diese Antwort, die ist unfassbar herausfordernd. Warum? Naja, das heißt nämlich auch, dass ich in Einheit leben soll mit meinem Bruder, welcher anderer Meinung ist als ich. Der Dinge anders sieht. Der bei Tauffragen woanders rauskommt als ich. Der, keine Ahnung, bei Geistesgaben woanders rauskommt als ich. Der, ja, beim Abendmahl woanders rauskommt. Bei all den verschiedenen Fragen, über die wir uns manchmal zanken und streiten, kommen wir bei unterschiedlichen Ergebnissen raus und trotzdem haben wir das gleiche Fundament. Und es das heißt sogar, dass sogar die Katholiken, welche Maria eine sehr hohe Rolle zurechnen, als Beispiel, um es mal zuzuspitzen, und viele Lehren haben, die wir ablehnen, auch dazu gehören. Dass die genauso teil sind. Wir müssen gar nicht so weit zum Katholiken gehen, einfach eine Straße weiter mit den Orthodoxen, die vieles ganz anders glauben, vieles ganz anders wahrnehmen und sehen als wir, und trotzdem glauben sie an Jesus Christus. Und da merkt man, um den Vers von Magda zu zitieren aus Epheser 4, Vers 2, ertragt einander in Liebe. Wow, das kann echt schwer sein. Aber ich will es mal noch härter machen für uns. Galater 6, Vers 2, ertragt einander in Liebe oder einer trage des anderen Lastes, steht da. Warum heißen die Verse zwei verschiedene Dinge? Naja, ich nehme ein Beispiel. Ich sitze in meiner WG und es kommt jemand rein, mit dem habe ich viele Meinungsunterschiede. Den finde ich mal cool und mal nicht so cool. Den kann ich irgendwo ertragen beim Abendessen, beim WG-Abend. Ich mag meine WG. Schön an lieben Zell, schön, dass ihr alle da seid. Schön an die Besucher auch aus fernen Ländern. Ja, aber zu sagen, ich ertrage einander die Lasten, ich trage mit ihm meine Last und er trägt mit mir meine Last, ist nochmal viel schwieriger. Weil das heißt nicht, dass ich einfach, also das heißt, dass ich nicht nur sagen kann, ja gut, du bist halt auch dabei und das ist auch okay, sondern das heißt, dass auch seine Anliegen irgendwo relevant sein müssen für mich. Dass auch meine Anliegen für ihn relevant sein müssen. Und da merkt man, wow, es ist wirklich schwer. Was sind denn die Anliegen von Katholiken? Was sind denn meine Anliegen? Was sind die von Orthodoxen? Was waren die von Luther? Und irgendwie müssen wir dann merken, okay, krass, wir sind eine große Familie und das ist echt kompliziert. Ein Beispiel, was da kompliziert wird, ist zum Beispiel mit dem Kreuzzug. Hat mein Dozent mir mal erklärt, meinte er, war mal im Zug und wurde gefragt, ja, ihr Christen, Kreuzzüge. Kann man natürlich schnell sagen, ja, die gab's. Also es ist historisch belegt, die gab's. Muss ich euch nicht erklären. Aber man kann ja schnell sagen, nicht mein Verein. War Papst und Katholiken, ich bin cool, wir sind die Guten, das war nicht unsere Schuld. Aber wenn man das Bild der Familie nimmt, ist es eigentlich was total Trauriges. Weil man seine Familie irgendwo so ein bisschen fast schon verleugnet und sagt, ihr seid nicht Teil davon, ihr gehört nicht dazu, ihr habt Mist gebaut. Und das heißt nicht, dass ich sage, hey, okay, ich habe auch damals Kreuzzug gemacht, das meine ich damit nicht. Aber sich davor wegzuducken, finde ich persönlich schade. Da könnt ihr drüber nachdenken. Und die Aufgabe, einander zu ertragen und mitzutragen, die Lasten zu tragen, scheint ja fast unmöglich, je nach Prägung und herausfordernd. Wie schaffen wir das eigentlich? Gibt es da ein Mittel oder ist die Einheit wirklich einfach gescheitert? Ja, als Beispiel möchte ich da die Katholiken und mich nehmen. Ich bin zwar katholisch getauft, aber als ich Christ wurde, kein Witz, war ich mit der größte Antikatholik überhaupt. Ich habe, und die Aussage würde ich jetzt mittlerweile sehr stark zurückziehen, die katholische Kirche als Satanskirche abgestempelt und solche Aussagen frei rausgesagt, weil ich dachte, Alter, was die machen, das geht gar nicht. Und die Orthodoxen wären wahrscheinlich genauso schlecht weggekommen bei mir, weil ich nicht wusste, warum die glauben, wie die glauben. Ich hatte gar keine Ahnung von denen. Ich wusste nur, die glauben nicht wie ich. Und ich kann das so genau nicht rauslesen aus irgendeinem biblischen Text. Also sind die einfach falsch. Das ist eigentlich ziemlich schade. Und wenn man so denkt, dann glaube ich, hat man irgendwann eine sehr kleine Kirche. Das hat sich aber geändert. Mittlerweile bin ich ihnen sehr wohlgesonnen in anderen Konfessionen, über 2 Jahre lang. Wie kam das dazu? Vielleicht fragt ihr euch das und sagt, hey David, ich würde auch richtig gern mit anderen Christen Gemeinschaft haben wollen und die irgendwie annehmen können. Wäre echt schön. Lasst mich euch mit hineinnehmen. Der erste Punkt, Verständnis und Demut. Zu Beginn habe ich gesagt, dass Stolz der Fall eines jeden Christen ist. Stolz ist, glaube ich, so eine Sünde, die jede Sünde macht viel kaputt. Aber ich glaube, Stolz ist nochmal so ein bisschen so, macht Beziehungen, das ist furchtbar, das ist einfach pfui. Und dann kommt noch das Geistliche dazu, also geistlicher Stolz, das ist das Geistliche, was den Stolz überwinden sollte, wird aber auch vom Stolz korrumpiert. Furchtbar, wenn man sich es mal überlegt. Was mir geholfen hat, war anzuerkennen, David, so hart es sich anhört, auch du kannst falsch liegen. Auch wenn du das gerade nicht vor Augen hast, mein Herz kann sich irren, andere wissen mehr, vor allem welche, die vielleicht seit 2000 Jahren mit Jesus unterwegs sind. Die haben vielleicht einiges, und wenn es nur eine Sache ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Gebet wichtig ist, ich weiß nicht, ganz verschiedene Sachen, die irgendwie wichtig sind, dann kann ich irgendwas davon lernen. Und dieser Gedanke, mein Herz kann irren, ich kann von anderen lernen, hat sehr, sehr viel bewegt, hat viel verändert. Und genauso kann man auch von uns lernen. Vielleicht kam der eine oder andere mit dem Gedanken und dachte sich, ja David, von anderen lernen ist ja schön und gut, aber von uns kann man auch lernen. Stimmt. Deswegen habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, die leider hier nicht drauf sind, weil ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe. Ich dachte, das kann ich auch einfach erklären. Ein paar Beispiele, was man von Katholiken lernen kann oder Orthodoxen. Und ich spreche immer von Praktizierenden. Also ich meine damit nicht die katholische Kirche, sondern von Praktizierenden. Und wenn ich von uns meine, meine ich nicht nur uns als Christusgemeinde, sondern mal alle, die die Solas von Luther mit einem Daumen hoch bewerten würden. Als Beispiel bei Katholiken. Was mir aufgefallen ist, wenn ich in so eine Kirche gehe oder zu einer Messe, was ich ab und zu mal gemacht habe, ist die Heiligkeit, das Heiligkeitsverständnis Gottes, diese tiefe Ehrfurcht, die ich in der Bibel immer wieder auch finde. Als Beispiel, ich habe neulich Mose gelesen, 2. Mose, das Volk Israel geht an Sinai. Also wir müssen es auch lesen vom Studium aus. Ich habe noch ein paar Wochen Zeit, dann muss ich fertig sein. Und Israel und Mose, die müssen sich reinigen und die müssen ganz verschiedene Sachen machen, bis sie diesem Gott begegnen. Also nicht einfach so, wie ich halt sage, ja, ich treffe jetzt meinen Kumpel und spiele Fußball. Ihr merkt, Fußball ist ein Thema. Da ist viel mehr bei Gott. Gott ist heilig. Gott ist nicht einfach jemand, so ein Kumpel, den man halt mal trifft. Das ist immer noch Gott. Und das habe ich gemerkt, wow, wie anders ihr Heiligkeitsverständnis ist und wie spannend und lehrreich ich da auch sein darf. Auf der anderen Seite, was kann man von uns lernen? Die Schrift als tägliches Brot. Man wirft den Katholiken ja oft vor, dass sie die Bibel nicht so oft lesen. Das sagen sie auch über sich selbst oft aus. Aber bei uns ist es anders. Das finde ich bewundernswert bei uns, dass wir in der Schrift forschen, lesen, suchen, selber nachdenken und wirklich die Bibel, die ist quasi einfach dabei. Also ohne Bibel gibt es uns halt nicht. Das ist unser Fundament, darauf bauen wir unseren Glauben. Was ich von Katholiken auch lernen durfte, war zum Beispiel, um auf die andere Seite zurückzugehen, neue Wege, um Gott zu begegnen. Andere Arten von Gebet, das Jesusgebet, wo man einfach den Namen Jesus betet. Sehr, sehr kurz, aber schön. Oder wie man eine Kultur verändert. Ich meine, Europa war ja mal super christlich. Das heißt nicht, dass alle gläubig waren, aber es war mal fromm. Tatsächlich. Oder auch viel Theologisches. Wer 2000 Jahre lang Theologie betreibt, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, der muss ja irgendwas haben, was man lernen kann. Und wie gesagt, wenn es nur 1, 2 Sachen sind, dann halt 1, 2 Sachen. Aber 2000 Jahre sind eine unfassbar lange Zeit, da kann man sicherlich voneinander lernen. Ich möchte damit nicht sagen, dass alles richtig ist, was in der katholischen Kirche läuft, dass alle Lehren super sind. Ich habe mich viel damit beschäftigt und finde, mittlerweile kann ich manches verstehen und nachvollziehen, stimme aber nicht zu. Das ist auch wichtig bei Einheit. Einheit heißt nicht, dass man die eigene Prägung und eigene Überzeugung einfach über Bord schmeißt. Das wäre dieses Fußballtrikot überstülpen. Einheit heißt auch, dass man Unterschiedlichkeit stehen lassen kann, akzeptieren kann. Können wir von uns noch lernen? Eine gewisse Lebendigkeit. den Glauben lebendig zu leben, ihn immer wieder im Alltag auch zu haben, über Jesus zu sprechen, evangelisieren. In den letzten 100 Jahren hat keiner so viel evangelisiert wie die Baptisten und die Freikirchen auf der ganzen Welt. Da sind die evangelischen Christen gerade führend. Und ich finde, jeder kann von dem anderen lernen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und da möchte ich auch zurück zum Bild des Leibes gehen. Hier. Also das ist ein Mensch. Und ich habe das von Keynote genommen, deswegen sieht es nicht so schön aus. Und ich glaube, das Bild des Leibes hilft uns, da die Vorzüge und Prägungen der anderen auch wahrzunehmen und ihre Schätze und Prägungen und ihre Stärken anzuerkennen. Vielleicht als Zwischenfrage, ja, kommt man uns eigentlich entgegen? Will man mit uns eigentlich Einheit leben? Kann man sich fragen, berechtigte Frage. Aber ich frage mich, da ist das das Entscheidende. Wenn der andere zuerst auf mich zukommt, dann lebe ich auch Einheit mit ihm. Ist das die Lösung? Ich wage mal ein Nein auf die Antwort zu geben, auf die Frage zu geben. Falls man uns nicht entgegenkommt, leben wir dann dennoch in Einheit? Sehen wir dann trotzdem als Christen an? Oder sagen wir dann, also wisst ihr was, ihr mit eurem Papst oder die Orthodoxen und ihren Patriarchen, bleibt doch, wo der Pfeffer wächst. So, also mal ganz schroff gesagt. Die Frage möchte ich einfach mal in den Raum stellen. Ja, das Bild des Leibes. Ich habe jetzt mal gegoogelt, Katholik oder katholisch, und da findet man dieses Kreuz, die haben so ein bisschen anderes als wir. Hier haben ihre Vorzüge, jetzt muss ich gucken, was danach kommt. Genau, und bei evangelisch kommt dieses Kreuz. Also einfach zwei Bilder, kann man varietätisch verschieden benutzen. Jetzt habe ich da zwei Striche hingemacht, die erkläre ich euch. Wir fangen bei evangelisch an. Evangelische oder ja, alles Mögliche in protestantischen Kreisen sind meistens missionarisch, deswegen sind sie beim Leib eher wie die Füße. Das ist ein Beispiel. Das heißt nicht, dass es immer so ist und bei allen. Ich soll aber einfach verdeutlichen, was ich meine. Ich weiß, dass ich damit vielen wortwörtlich auf die Füße stehe. Haha. Aber es ist mir einfach wichtig, um es zu verdeutlichen. Okay. Anscheinend missionieren und evangelisieren evangelische Christen mehr. Was machen Katholiken? Warum haben die den Bizeps? Warum haben die den coolen Muskel? Naja, ich habe es mal überlegt mit Bizeps für Theologie, die Stärke dahinter. Und die haben ganz, ganz viel nachgedacht und super viel Gedanken. Und viel ist auch nicht richtig. Also für uns viel, für sie nicht viel. Das sind nur zwei Bilder, um es mal zu verdeutlichen, dass wir alle verschiedene Prägungen und Tendenzen haben und alle legen ihren Fokus. Ich meine, ich habe einen anderen Fokus in meinem Glauben als ihr. Ihr begegnet Gott anders als ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, da muss ich nicht jeden Einzelnen fragen. Genau, das war ein kurzes Beispiel. Ich hoffe, es war klar. War es klar? Ja, gut. Wir sind immer noch bei der Frage, wie man das verbessern kann, wie man mehr Einheit in Einheit leben kann, ob diese Einheit gescheitert ist, ob die überhaupt existiert. Anderer Punkt ist, glaube ich, die Liebe. Ja, Demut ist das Fundament, auf dem Liebe wachsen kann, davon bin ich überzeugt. Wer selbst nur in Stolz lebt, der hat mit Liebe, glaube ich, irgendwann sehr wenig zu tun, außer der Selbstliebe. Die Liebe ist unter anderem der Weg, den wir Christen gehen sollen. Paulus empfiehlt ihn den Christen in Korinth, in 1. Korinther 13, sagt, ich empfehle euch einen besseren Weg, die Liebe. Und bei der Liebe ist es immer so spannend. Lieben fällt nämlich leichter bei Freunden, oder also freundschaftliche Liebe, nicht falsch verstehen, oder bei Ehepartnern oder Freundinnen oder so, wenn man anderen versteht. Also wenn ich ernsthaft mal nachfrage, warum glaubst du, wie du glaubst, warum denkst du, wie du denkst, warum handelst du, wie du handelst, und ich gehe mit der Intention an, ich will es einfach mal verstehen, ohne es direkt zu bewerten. Und ich will es wirklich verstehen, bis ich es verstanden habe. Manches wird man nie verstehen, aber das ist einfach so. Glaubt mir, es fällt deutlich leichter, einander zu lieben, auch als Christen, wenn man einander versteht und zumindest weiß, wie andere auf ihre Punkte kommen. Dafür braucht es Gespräch. Ohne Gespräch, ohne Dialog innerhalb des Leibes wird es ziemlich schwierig. Und ja, man wird einander nicht immer verstehen. Manches bleibt ungeklärt, manches bleibt Unverständnis. Das kommt vor und dennoch sind wir dazu aufgerufen, einander zu lieben. Jesus sagt es auch zu seinen Jüngern, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. In 1. Korinther 13, Vers 7a heißt es, die Liebe erträgt alles. Das heißt, auch das Unverständnis von anderen Christen oder mein Unverständnis von anderen erträgt die Liebe. Daran merken wir, wie schwer es doch dann manchmal ist, Einheit zu leben. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir einander ertragen, einander die Lasten mittragen, dann bin ich davon überzeugt, dass die Welt uns mehr und mehr als Kinder Gottes erkennen wird und dann wir auch mehr und mehr in der Einheit leben. Denn ich bin davon überzeugt, dass Einheit da ist. Ganz einfach, weil Christus ist. Diese Einheit, die er schenkt, die wird nie aufhören, weil er nie aufhören wird und er immer war. Es liegt nur an uns, darin zu leben oder sie zu bekämpfen miteinander oder gegeneinander zu sein und das Band des Friedens zu stärken und das zu schädigen. Da sind wir aufgerufen, damit umzugehen. Um die Frage von Anfang an zu beantworten, ist das Gebet Jesu gescheitert an uns? Nein. Das Gebet Jesu ist nicht gescheitert an uns. Und es wird auch nicht scheitern, egal wie schlimm wir manchmal doch sind. Die Einheit ist, wer Christus ist. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, darin zu leben, danach zu forschen, darum zu ringen, Verständnis, um Liebe und um Demut. Amen.